Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes und die Liebe Gottes sei mit euch allen. Amen. Wir lesen den Predigttext, den ich rausgesucht habe für dieses Thema, nämlich, der steht in 2. Korinther 5, die Verse 14 bis 21. Wir halten uns vor allen Dingen mit dem Vers 14 auf, aber es ist gut, den ganzen Text mal gehört zu haben und auch vielleicht später nochmal nachzulesen. Ich lese nach neuer Genfer Übersetzung. Bei allem ist das, was uns antreibt, die Liebe von Christus. Wir sind nämlich überzeugt, wenn einer für alle gestorben ist, dann sind sie alle gestorben. Und er ist deshalb für alle gestorben, damit die, die leben, nicht länger für sich selbst leben, sondern für den, der für sie gestorben und zu neuem Leben erweckt worden ist. Daher beurteilen wir jetzt niemanden mehr nach rein menschlichen Maßstäben. Früher haben wir sogar Christus so beurteilt. Heute tun wir das nicht mehr. Vielmehr wissen wir, wenn jemand zu Christus gehört, ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, etwas ganz Neues hat begonnen. Das alles ist Gottes Werk. Er hat uns durch Christus mit sich selbst versöhnt und hat uns den Dienst der Versöhnung übertragen. Ja, in der Person von Christus hat Gott die Welt mit sich versöhnt, sodass er den Menschen ihre Verfehlungen nicht anrechnet. Und uns hat er die Aufgabe anvertraut, diese Versöhnungsbotschaft zu verkünden. Deshalb treten wir im Auftrag von Christus als seine Gesandten auf. Gott selbst ist es, der die Menschen durch uns zur Umkehr ruft. Wir bitten im Namen von Christus, nehmt die Versöhnung an, die Gott euch anbietet. Den, der ohne Sünde war, hat Gott für uns zur Sünde gemacht, damit wir durch die Verbindung mit ihm die Gerechtigkeit bekommen, mit der wir vor Gott bestehen können. Herr, danke für dein Wort. Segne es an uns, dass es das wirkt, für das du es gesprochen hast. Amen. In dem Buch von Klaus Douglas heißt es, eine Kirche, die nicht missionarisch sein will, verfehlt ihren Auftrag Jesu, den Auftrag Jesu und damit ihre Daseinsberechtigung. Bäm, harte These. Ich dachte, ich bringe mal so ein paar Zitate, das macht vielleicht Mut, in das Buch reinzugucken oder vielleicht erst recht nicht. Nun sagen die meisten hier, naja, kennen wir alles, DBZler, hallo, wir sind missionarische Profilgemeinde, Auftrag kennen wir schon, Auftrag haben wir. Ja, Leute, zwischen Kennen und Wissen gibt es einen Unterschied. Ihr wisst vielleicht um den Auftrag und ich weiß darum, aber ihn zu kennen. Neulich war jemand bei mir und hat mit mir gesprochen, also wir haben uns getroffen, und er hat von einem Film erzählt, ich nenne ihn diesmal nicht beim Titel, sonst guckt ihn wieder wer und ist dann enttäuscht oder so, wie bei der letzten Predigt, die ich mal gehalten habe irgendwann. Deswegen, es war so ein Film und er hat gesagt, ja, hast du ihn schon gesehen? Und ich habe gesagt, ne, habe ich noch nicht gesehen, aber ich kenne die Story und so. Was ich eigentlich meinte war, ich weiß um die Story. Er kannte diesen Film und ihr hättet mal sehen sollen, wie er davon erzählt hat. Der wollte, dass ich den sehe. Wisst ihr, es gibt einen Unterschied zwischen Kennen und Wissen. Wir wissen vielleicht um den Auftrag, aber wer ihn kennt, wo das Herz ihn erkannt hat, worum es hier eigentlich geht, bei Kirche und einem Auftrag, der redet ganz anders davon. Nun, was ist denn dann die Grundlage dieses Auftrags? Und das gucken wir jetzt als erstes an, weil da fängt alles an. Die Grundlage nämlich von Mission oder man könnte auch sagen von dem Evangelium. Leute, sie rennen wieder und ich bin sehr dankbar dafür. Gott sei Dank. Ich hatte schon befürchtet, die laufen gar nicht mehr und treten gar nicht mehr in Erscheinung, dass wir, Sonny und ich, durch unsere Gartentüchtigkeit sie vertrieben haben. Doch jetzt hört man wieder dieses kleine Tippen. Und wir wissen, ja, die Eichhörnchen-Schnellstraße ist wieder befahren. Denn wir haben Eichhörnchen in unserem Garten, das heißt drumherum, und sie nutzen unsere Fensterbretter, um da hin und her zu laufen. Länger, wie gesagt, hatte ich Angst, wir haben sie vertrieben durch Maßnahmen, aber sie sind wieder da. Wisst ihr was? Und ich habe jetzt die Tage drüber nachgesonnen, warum laufen die eigentlich und warum jetzt? Es gibt einen Grund. Und das ist der, schlecht zu sehen. Ich erkläre, was das ist. Hier, das erkennt man vielleicht. Das ist kein Problem, Corinna, ja. Ich erkläre es. Ich glaube, es wird auch nicht viel besser, wenn wir das Licht dimmen. Dies ist ein Walnussbaum. Und er steht auf dem Kindergartengelände, direkt im Zaun zu unserem Grundstück. Hier steht das Pfarrhaus und da ist die Schnellstraße und dann hüpfen sie am Zaun zu diesem Walnussbaum, holen sich, was sie brauchen, nämlich diese schönen Walnüsse und dann rennen sie wieder zurück, wo sie auch immer hin wollen. Wisst ihr was? Als ich das begriffen habe, habe ich gedacht, so sieht das vielleicht auch bei Mission aus. Wir versuchen manchmal, dass wir emsiger werden, das mag sein, schön, da hilft aber auch kein Tritt in den Hintern und sagen, jetzt bewegt euch mal, liebe Gemeinde, sondern es fängt an mit dem Walnussbaum. Was ist denn der Grund für Mission? Und das fängt hier an in Vers 14 und jetzt zitiere ich mal den alten Luther, weil das ist so schön eingängig und wenn er diesen Vers mitnimmt, super, da heißt es, denn die Liebe Christi ist es, die uns drängt. Es beginnt mit der Liebe von Jesus Christus. Wenn wir über Mission reden, den Auftrag der Kirche, dass sie eine gesendete Kirche ist, dann ist die Grundlage die Liebe Gottes. Und gerade Paulus, der hier schreibt, ist sehr vorsichtig mit Liebe, Leute. Er kann einen ganzen Römerbrief schreiben und da kommt Liebe gar nicht so oft vor, jedenfalls an Stellen, wo er das Evangelium erklärt. Da taucht manchmal streckenweise, kapitelweise nicht das Wort Liebe auf. Hier verwendet er es, aber er kombiniert es mit dem Wort des Christus. Wir reden gerne über Liebe, klar, die Liebe Gottes. Und das ist dann so manchmal so ein Weicheiergedöns und keiner kann so richtig fassen. Und deswegen ist es wichtig, dass wir das begreifen. Es beginnt mit der Liebe des Christus, des Christus. Deswegen das Symbol des Kreuzes immer. Da wird es nämlich konkret und fassbar. Und er bringt es auf den Punkt, schon hier in diesem kleinen Vers, dockt er an, ja, worin besteht denn diese Liebe? Was ist denn das Konkrete? Was ist Inhalt dieser Botschaft, in die es geht und die alle bewegt, die Christen und die Nichtchristen, die es dann hören? Was ist der Motor von all dem? Die Liebe des Christus, denn wir haben erkannt, wir wissen nicht darum, wir haben es nicht nur gehört, wir haben erkannt, dass einer für alle gestorben ist. Bäm. Es ist Gott, der diesem Christus gehandelt hat und immer wieder handelt. Einer für alle gestorben. Wisst ihr, es ist so, wie wenn man, wie bei einer Schulklasse, da gibt es einen Klassensprecher manchmal und das ist dann, einer tritt für alle ein. Zum Beispiel, wenn die Klasse mal richtig was verbockt hat, könnte ja sein. Und der Klassensprecher dann hingeht und sich entschuldigt, weiß ich, beim Rektor oder wie auch immer, dann ist es, als ob die ganze Klasse sich entschuldigt hat. Oder aber ein Präsident, er schließt Frieden mit einem anderen Land. Dann ist es, als ob jeder Einzelne dieses Landes, für das er steht, Frieden geschlossen hat mit dem anderen Land. Einer handelt und es trifft für alle zu. Das ist das, was Paulus hier sagt. Einer handelt und es gilt für alle, die sagen, zu diesem einen gehöre ich. Ich gehöre zu dieser Klasse, ich gehöre zu seinem Land, ich gehöre zu seinem Volk, ich gehöre zu ihm. Und nur er konnte etwas tun, nämlich etwas handeln, nämlich aushandeln, nämlich Frieden mit Gott. Versöhnung heißt es später, wir haben gehört, es geht um Botschaft der Versöhnung, weil er nicht für sich selbst gerade stehen musste. Er konnte für andere gerade stehen. Leute, und er hat gesagt, als er das erkannt hat, Gott selbst steht für mich gerade. Gott selbst will mich versöhnen. Und das macht dieser Christus. Da haut es ihn vom Hocker. Und so kommen wir zu den Auswirkungen. Ein paar konkrete Auswirkungen und dann noch eine große Dynamik, die wir uns angucken. Auswirkungen dieses Evangeliums. Zum einen, dieses Evangelium, diese Botschaft führt in eine neue Beziehung zu Gott. Und er ist deshalb für alle gestorben, damit die, die leben, nicht länger für sich selbst leben, sondern für den, der für sie gestorben und zu neuem Leben erweckt worden ist. Wisst ihr, bei den Eichhörnchen ist es so. Ich habe darüber nachgedacht, ja, die futtern diese Walnüsse und das stimmt schon. Man könnte sagen, sie leben jetzt für sich und machen das und holen da diese Walnüsse. Aber wisst ihr was? Diese Eichhörnchen sind in die große Mission dieses Walnussbaumes eingestellt. Sobald auf einmal diese Walnüsse auftauchen, ne, und die das gerafft haben, tauchen sie auf. Ihr ganzes Leben, okay, das Bild ist natürlich nicht ganz kohärent, ne, aber so könnt ihr es euch vielleicht besser vorstellen, fokussiert sich jetzt auf diesen Walnussbaum und gar nicht auf Druck. Man muss ihnen das gar nicht sagen, ey, ihr müsst das jetzt machen, sondern yes, sie haben davon gekostet, sie haben es begriffen, sie finden diese Walnüsse, jetzt darf ich nicht jugendliche Sprache verwenden, super und lecker und deswegen essen sie die und schleppen sie überall hin. Und wisst ihr, was sie machen? Sie schleppen sie überall in unserem Garten und überall sonst noch drüber hinaus. Und überall wachsen diese bescheuerten kleinen Walnussbäume. Und wisst ihr was? Sie sind eingespannt in die Mission dieses Walnussbaums, sich zu verbreiten und neues Leben auszubreiten, weil sie gekostet haben. Und so ist es mit jedem Einzelnen. Der einmal davon geschmeckt hat, der kommt in eine neue Beziehung zu diesem Gott und man muss nicht ihm sagen, diene diesem Gott. Das machen manche Christen ja. Aber sie haben nicht das begriffen. Sie machen es aus Tradition. Sie machen es aus Pflichtbewusstsein. Sie machen, weil sie sich dann besser fühlen als andere. Mag sein. Aber das ist nicht das Leben aus dem Evangelium. Das ist nicht das, was Paulus besprengt, was er sagt, die Liebe Christi ist es, die uns drängt. Denn wer dieses Evangelium erkannt hat, gesagt, der ist für mich eingetreten, der macht das freiwillig. Er bezeugt ihn einfach, weil er ihn liebt. Weil er es großartig findet. Ich habe dann von Klaus Douglas mal wieder was ausgegraben. Da heißt es, durch die Taufe wird man zwar Kirchenmitglied, das stimmt. Aber ein Christ hingegen ist jemand, der sich von seinem überwiegend selbstzentrierten oder anderweitig ausgerichteten Dasein zu einem auf Christus ausgerichteten Leben bekehrt hat. Da hat eine Umkehr stattgefunden. Da wurde alles auf ihn ausgerichtet, weil er begriffen hat, was dieser eine für ihn getan hat. Genau das geschieht, wo das Evangelium im Herzen Frucht bringt. Und gleich weiter. Es kommt aber auch zu einer neuen Beziehung zum Menschen. Da heißt es nämlich auch, ein bisschen abgefahrener Vers, da beurteilen wir jetzt niemanden mehr nach rein menschlichen Maßstäben. Früher haben wir sogar Christus so beurteilt. Heute tun wir das nicht mehr. Wer das Evangelium begriffen hat, Leute, und das ist wichtig, dass wir daraus leben, jeder Christ für sich und darüber hinaus, bevor wir das verkünden, dann stellt uns das nicht in neuer Beziehung zu Gott, sondern auch untereinander. Denn, dass wir Angst haben vor Menschen oder dass wir großen Respekt haben vor Menschen, das hört dann auf. Es wird weniger. Es geht nicht mehr darum, Menschen zu verehren oder Menschen zu fürchten oder Menschen zu verachten. Nein, denn für jeden Einzelnen ist dieser Christus gestorben und deswegen sagt jeder, steht über jedem, der ist Gott wichtig. Und über jeden musste dieser Christus sterben, deswegen steht auch über jedem, hey, ihr seid alle gleich. Dein Chef, dein Kollege, deine Kollegin, dein Partner, deine Kinder, dieser nervige Nachbar und die, die dir immer wieder das Böse wollen, alle gleich vor Gott. Wer das begriffen hat, wo uns das Herz rutscht, dann kriegt das eine neue Perspektive auf den anderen. Man verliert Furcht vor dem anderen. Man weiß, worum es geht. Es geht nämlich um den einen, um Gott, für den ich jetzt einstehe und um den ich für den anderen ringe. Leute, dieses Evangelium hat deswegen eine Kraft, eine ganz neue Kultur herzustellen, in unseren Gemeinden darüber hinaus, in unseren Städten. Wie nichts anderes es kann. Denn alles andere sorgt dafür, dass wir letztlich bei uns bleiben. Unsere Religiosität, wenn wir daraus auf uns was einbilden. Wenn wir irgendwas denken, wir müssen was aus uns machen. Alles andere lässt uns bei uns stehen. Dann geht es entweder darum, dass wir gesehen werden oder nicht gesehen werden. Es geht um das, was uns beschäftigt und Angst macht oder das, was uns stolz macht und was wir zeigen wollen. Aber nein, alles das wird uns genommen durch das Evangelium. Wer diese Botschaft hört und es ins Herz fällt, befreit ihn zu einer ganz neuen Art des zwischenmenschlichen Zusammenseins. Leute, und das ist Hoffnung. Hoffnung für uns und für alle drumherum. Deswegen fängt es immer wieder bei diesem Evangelium, bei dieser Botschaft an. Und es geht diese zu meditieren und zu hören. Und dann, wenn die Leute das begriffen haben, ist es nicht nur diese zwei Sachen, sondern auch sie können nicht anders, als davon zu reden. So wie der mir von diesem Film erzählen musste. Ja, so ist es. Erst würde ich ein Zitat von einem Generalsekretär lesen, das ist mal gut. John Mott, der sagt, der oberste Zweck der christlichen Kirche ist es, Jesus Christus auf der ganzen Breite des persönlichen Lebens nach Leib, Seele und Geist und in allen menschlichen Verhältnissen so zu verkündigen, dass man ihn kennenlernt, ihm vertraut, ihm gehorcht und ihm nachfolgt. Das ist die wichtigste Aufgabe jedes Christen. Das ist der nötigste, im Großen und Ganzen, aber der am meisten vernachlässigste Dienst. Klaus Douglas sagt es in seiner schönen, flapsigen und auch so konkreten Sprache, während Jesus es besonders liebevoll ansah, den Menschen das Evangelium weiterzusagen, meinen wir, es wäre liebevoller, wenn wir es ihnen verschweigen. Richtig. Das ist das Problem der Kirche heutzutage. Wir reden groß von Toleranz, haben nicht begriffen, was Toleranz eigentlich ist. Für uns heißt Toleranz, das ist die gute Ausrede, nicht mehr darüber nachzudenken, was eigentlich dieser Auftrag ist, was der Inhalt eigentlich ist, was wir eigentlich glauben, weil wir sagen vielleicht, oh ja, du hast eine gute Meinung und ich kann die stehen lassen. Ja, was ist denn deine Meinung? Was glaubst du denn? Man weiß ich nicht mehr, ist ja auch egal, wir haben uns alle lieb. Nein! Sorry, aber ich finde es gut auf den Punkt gebracht. Wir sind nicht mehr sprachfähig und wir trauen uns auch manchmal nicht mehr zur Sprache. Uns mal an diesem Punkt zu sagen, wenn jemand ein Medikament entdeckt, was ihn heilt von seinem Krebsleiden, dann wird er davon erzählen. Und wenn dann jemand kommt und sagt, du, ich habe mich mit meinem Krebsleiden eigentlich ganz gut angefreundet, dann wird er sagen, okay, ich lasse dich da so stehen. Ne? Nein, dann wird er sagen, du Alter, ich habe aber noch was Besseres entdeckt. Hier, es gibt Heilung. Und ich muss dir davon erzählen, was du damit machst, ist noch was anderes. Aber ich muss dir davon erzählen, weil das hat mein Leben verändert, das hat mich neu gemacht. Mich hat das wieder neu getroffen, darüber nachzudenken. Dahinter steckt nämlich, oh Herr, du hast recht. Wenn ich schweigen kann, dann hat es entweder damit zu tun, dass ich die Menschen nicht mehr lieb habe um mich herum, oder es hat damit zu tun, dass ich gar nicht mehr aus deiner Botschaft lebe. Ich glaube sie gar nicht mehr. Ich drehe mich gerade wieder nur um mich. Und es ist irgendwie versagt. Ich lebe nicht mehr selber die Medizin ein. Ja, und wenn ich die Medizin selber nicht mehr einnehme, dann weiß ich auch nicht mehr, was sie bringt. Und wenn sie nicht mehr weiß, was sie bringt, dann schwärme ich auch nicht mehr davon. Leute, wer es einnimmt, wer dafür brennt, wer es erfahren hat, der kommt in eine ganz neue Dynamik. Und das will ich euch noch mal ganz kurz zeigen. Und deswegen kommen wir noch mal zu den ersten Vers dieses Abschnitts. Diese Botschaft bringt in Bewegung. Das ist so ein starkes Wort. Denn die Liebe Christi drängt uns. Sie drängt uns. Das heißt nicht, die macht keinen Druck. Das ist das nicht. Das ist ein innerlicher Antrieb. Das ist ein Ich will. Und der Paulus zeigt das mit seinem ganzen Leben. Der riskiert immer wieder sein Leben, er reist den fernsten Länder, er übertritt irgendwelche Grenzen und No-Gos sind auf einmal möglich, weil er die Menschen liebt und er reingenommen ist von dieser Liebe Christi. Wer erkennt, wie Gott sich zu ihm hinbewegt hat, der wird mit reingenommen in die Bewegung Gottes. Und wo dieses Drängen, dieses Bewegen nicht mehr ist in unseren Gemeinden, da ist auch keine Liebe Christi. Und das ist kein Evangelium. Gemeinden können nach außen sehr gut funktionieren. Und es kann manchmal das Drängen aufhören. Die Lebendigkeit. Dann wieder zurück zum Ursprung, zum Walnussbaum, zur Quelle, zum Christus. Er ist da, er ist immer noch derselbe. Und trotzdem, in all dem Drängen, wir haben es gelesen, auf die anderen, behalten wir die Form der Bitte bei. Es ist kein Bedrängen dann der anderen, denn der Ursprung ist die Liebe. Da können uns die Eichhörnchen wieder gute Lehrmeister sein. Ja, sie legen diese Walnüsse ungefragt überall hin, das stimmt. Und im Frühjahr entdecken wir wieder, was dieses Jahr wieder gelegt worden ist und wo sie es ausgebreitet haben. Das wächst in Pflanzkübeln, Leute, auf Komposthaufen. Jetzt haben wir gerade noch unsere Palme rausstehen und wenn wir nicht so dumm sind und sie draußen stehen lassen, also wenn wir so dumm sind, draußen stehen lassen und sie leben sollte, dann wird wahrscheinlich neben unserer Palme in dem Pflanzkübel ein Walnussbaum wachsen. Die verscharren die überall, die Dinger. Und hier so stelle ich mir das vor, wo das Menschenherz getroffen ist, da muss man von erzählen, überall. Man stopft den Leuten nicht im Mund, das machen die Eichhörnchen bei uns auch nicht. Und sagen, ich zwinge dich dazu, diese blöde Walnuss zu essen. Nein. Aber wir können sie dann wieder ausgraben und sein lassen, sagen, Walnussbäume sind nichts für uns. Oder auch nicht. Aber verbreitet worden ist die ganze Chose. Noch was ist mir aufgefallen. Das ist ein starker Satz, Leute. Die Liebe Christi dringt uns. Es beginnt bei mir, bei uns und nicht bei den anderen. Das ist doch so stark, wie Paulus das formuliert. Denn die Liebe Christi drängt uns. Er sagt nicht, liebe Korinther, die Liebe Christi sollte euch drängen. Jetzt geht's aber mal los. Was ist denn los? Keine Bewegung. Nein, er sagt, er bezeugt es. Die Liebe Christi ist es, was uns drängt. Und Leute, so ist das mit dem Evangelium. Es beginnt bei uns und bewegt uns selber in Gang zu setzen. Was ich damit meine. Wir neigen manchmal dazu zu sagen, die anderen sollten mal. Oh, als Kirchengemeinde sollten wir doch mal. Ich liebe den Spruch, die Gemeinde sollte mal. Überlege, steckt da dahinter eigentlich der Pfarrer? Oder wer ist eigentlich die Gemeinde? Und dann sagen das Leute, wo ich dachte immer, die gehören zur Gemeinde. Leute, wenn ihr merkt, dass das sich einschleicht bei euch und sagt, man sollte doch mal mehr auf andere zugehen, man sollte doch mal das und das tun, die Gemeinde sollte doch mal, dann, oh, guckt mal, ob diese Bewegung in euch ist. Denn Paulus sagt nicht, man sollte mal. Paulus sagt, es geht los. Ich bin in Bewegung. Es drängt mich und nicht die anderen. Nicht die anderen sollte es drängen, mich drängt es. Und ja, die anderen werden vielleicht auch angesteckt. Super Sache. Ja. Und wenn man merkt, oh, es drängt mich nicht mehr und ich merke, die anderen sollte es mehr drängen, kann sein, dass ich mehr auf einer anderen Schiene bin als auf der Liebe Christi-Schiene. Ha. Wieder was. Die Eichhörnchen bestätigen dieses Bild. Ich habe wenig Eichhörnchen gesammelt im Walnussbaum sitzen sehen, während sie Einzelne losgeschickt haben und gesagt haben, macht ihr mal die Arbeit für uns und dann bringt ihr die Dinger dann irgendwie an Ort und Stelle. Sondern irgendwie sind alle davon aktiv. Okay, nicht das beste Bild, ich weiß. Aber eine Sache will ich dann auch hindeuten. Wenn diese Bewegung kein Stillstand ist, diese Dynamik, und wenn es jeden Einzelnen erwischt, dann ist hier was ganz Wichtiges. Dann heißt, wenn dieser Auftrag an eine Gemeinde ergeht, dann macht diese nicht nur missionarische Veranstaltung, das ist wichtig, gehe ich voll davon aus, aber dann wird diese ganze Gemeinde so. Die Gemeinde in ihrer Gesamtheit. Eichhörnchen, wie gesagt, die treffen dich im Walnussbaum und sagen dann, hier, wir machen ein Projekt, wir sondern das aus. Manchmal läuft das bei uns so. Sagen vielleicht, Mission, ja, wir sind missionarisch Profilgemeinde, macht das anders, Team. Und das Glaubensgrundkursteam und der Keller, aber ich nicht. Dann haben wir es falsch verstanden. Das sind Fühler, die nach außen gehen und wo wir Kontakt zur Außenwelt, zu anderen Menschen aufnehmen wollen, natürlich, aber nein. Es geht vielmehr darum, dass wir alle verändert werden und ein Herz für die Menschen um uns herum bekommen. Reden müssen, jeder auf seine Art und Weise, zusammenspielen. Nicht jeder muss dasselbe tun, richtig. Aber es betrifft alle. Und wir müssen weg davon kommen, die Sachen zu delegieren, uns gegenseitig vielleicht noch Vorbehalte zu machen. Leute, wir sind eins. Eins zum Segen für alle. Weil wir einen Herrn haben, der für uns alle sein Leben gegeben hat. Und wir müssen wieder zu diesem einen kommen. Projekte sind wichtig, aber wir haben es nicht im Projekt sondiert. Und jetzt stellt euch das mal vor, und damit will ich schließen. Ich habe einen Traum. Ich habe einen Traum vom Walnussbaum. Nein, ich habe einen Traum von dem, dass ich finde das Bild so cool, ne? Einer Gemeinde, die auf dieses Zentrum ausgerichtet ist und alle dadurch in Bewegung sind und an die verschiedensten Orten, wo sie hin sind. Und ja, dann sind Gottesdienste wichtig und Sachen, wo wir uns sammeln, aber sie dienen dazu, einfach dieses Evangelium wieder zu hören, erneuert zu werden, zu staunen über diesen einen Herrn und zu sagen, was, Gott, der Heilige Allmächtige, dient mir? Wir feiern nach dem Abendmahl. Dient mir? Oh, dann will ich auch den anderen dienen und ich gehe raus. Und das mache ich nicht nur sonntags und das mache ich nicht nur, weiß ich, Dienstagabends oder sonst wann, wann Hauskreis ist, sondern es geht überall, mitten in den Alltag. Wenn ich ganz den schnöden, profanen Sachen zu tun habe, wie mein Kind zu wickeln. Yes, und ich tue es in der Liebe Christi. Der Allmächtige hat mir gedient, dann diene ich auch diesen kleinen Würstchen. Und dann den Schülern, die mich schon wieder nerven wollen. Nein, die sind großartig, die Schüler. Und die Konfis sind noch großartiger, ne, Timo? Und zu sagen, auch das dient dazu, wow, ich will den Allmächtigen, möchte ich ihn groß machen und von dieser Liebe erzählen. Und ich versuche, verschiedene Formen zu finden, in allem. Wenn wir in der Kita sind, wenn wir Kuchen backen, wenn wir im Keller die Stehtische abwischen, aufbauen und zubauen, wenn wir den neuen Beamer besorgen und herumgucken, was gut ist, was ich... Immer zu wissen, hey, es geht darum, dass die Liebe Christi mich drängt. Was kann eigentlich? Wozu soll es dienen? Wo soll die Reise hingehen? Wo willst du uns hinführen? Und wie kann es sein, dass mehr Leute diese Botschaft hören? Und wie kann es sein, dass ich noch mehr diese Botschaft höre? Wir brauchen sie immer wieder. Und dann wird sie uns verändern. Immer wieder, da fängt es an bei uns. Die Leute um uns herum, die Gemeinde, die Stadt, unser Umfeld. Und jetzt kommt das Beste. Die Kraft zur Veränderung, das haben nicht die Eichhörnchen. Die steckt im Walnussbaum. Leute, das ist doch das Coolste. Die essen nur davon und verteilen. Und der Wachstum geht von alleine. Wachstum ist nicht unsere Aufgabe. Die Botschaft ist unsere Aufgabe. Zu hören, daraus zu leben, zu verbreiten. Der Rest ist seins. Amen.